NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Guten Morgen hier im Kirchenmagazin an diesem besonderen Sonntag. Es geht heute in den Kirchen und auch hier bei uns um die Opfer von Krieg und Gewalt und wie wir uns gut erinnern können, heute am Volkstrauertag. Und es geht auch gleich um die anderen Seiten des Novembers, die ruhigen Minuten, in denen wir auch mal durchatmen können. Ich bin Claudia Aue von der Evangelischen Kirche im NDR. Gleich nach der Musik hören wir uns wieder.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Moin, Sie hören Ihr Kirchenmagazin am Volkstrauertag. Heute erinnern viele Gemeinden an die Opfer von Krieg und Gewalt. Nicht nur heute, eigentlich den ganzen Monat über, spielen die Gedenken an die Toten eine große Rolle. Mein Kollege Oliver Vorwald ist dem nachgegangen.
Kein Blatt mehr an den Bäumen, kurze Tage, lange Nächte, nass und kalt. Und dann die Gedenktage, aller Heiligen, aller Seelen, Totensonntag. Für mich kein Wunder, dass gerade jetzt im November an Tod und Sterben erinnert wird. Das ist übrigens auch in vorchristlicher Zeit schon so gewesen. Aber bevor es jetzt zu trüb und ungemütlich wird, Worte von Woody Allen, dem heiteren Filmemacher.
Natürlich gibt es eine jenseitige Welt. Die Frage ist nur, wie weit ist sie von der Innenstadt entfernt und wie lange hat sie offen?
Vielleicht hat Woody Allen mal den Dia de los Muertos erlebt, den Tag der Toten. Das ist die lateinamerikanische Variante von Allerheiligen und aller Seelen Anfang November. Laut, fröhlich, die Gesichter bleich geschminkt, ähnlich einem Schädel. Die Lebenden wissen sich mit den Verstorbenen verbunden. Umzüge, Blumen, Lichter und ein Picknick auf dem Friedhof. Bei uns fallen diese Tage am 1. und 2. November leiser aus. Aber auch hier werden zu Allerheiligen und aller Seelen die Gräber geschmückt. In den evangelischen Kirchen geschieht das Ende November, am Totensonntag. Etwas Humor kann beim Thema Vergänglichkeit nicht schaden. Zu sehen in den Peanuts-Comics im Dialog zwischen Charlie Brown und seinem Hund Snoopy.
Eines Tages sterben wir.
Ja, aber an allen anderen Tagen nicht.
Schon eine kluge Antwort von Snoopy. Sie ändert zwar nicht das Problem der Sterblichkeit, aber bloß ängstlich darauf zu starren löst auch nichts. Das klingt ein wenig nach Jesus, finde ich. Der hat gesagt, sorgt euch nicht um morgen. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Also, mehr Sorglosigkeit und Vertrauen wagen. Gott wird es machen.
Danke, Oliver Vorwald. Gleich geht es weiter bei uns mit dem Thema Wehrdienst und den neuen Fragebögen dazu. Sie hören NDR 1 Welle Nord. In der ganzen Debatte um Krieg, Kriegsdienst und Wehrdienst gibt es einen neuen Schritt. Und zwar werden in wenigen Wochen, ab Januar, Fragebögen versandt an junge Menschen, die volljährig werden. Das sagt Julika Koch, sie ist Referentin für Friedensbildung im Ökumenewerk der Nordkirche.
Wo die Menschen gefragt sind, Name, Adresse und sowas anzugeben, aber auch anzugeben, ob sie bereit wären, einen Wehrdienst zu leisten.
Der Bogen dient zunächst einmal der Datenerfassung. Als Referentin für Friedensbildung erinnert Julika Koch aber auch an die Folgen, die das Ausfüllen des Bogens mit sich bringen.
Ich glaube, die zentrale Frage ist dieses, bin ich bereit, einen Wehrdienst zu leisten oder nicht? Denn wenn ich das wirklich ganz bis zu Ende denke, werde ich dafür ausgebildet, einen Menschen töten zu können und selber das Risiko einzugehen, getötet zu werden.
Die Wehrpflicht ist im Moment noch ausgesetzt. Das heißt, ein solcher Wehrdienst wäre freiwillig.
Das heißt, es ist eine wirkliche Entscheidung, die Menschen treffen.
Was jetzt also wichtig wäre bei allen jungen Menschen, die nächstes Jahr 18 Jahre alt werden, das eigene Gewissen zu aktivieren.
Und das zu erforschen und dann zu entscheiden, was ich mache, das ist die große Herausforderung. Das Gewissen ist gefragt, dabei mich für einen Wehrdienst zu entscheiden und genauso gefragt, wenn ich mich dagegen entscheide.
Die Problematik dabei ist, dass viele junge Menschen sich vielleicht gar nicht so richtig den Kopf machen, wenn dieser Fragebogen ins Haus flattert, denn er sieht eben auch nur aus wie ein einfacher Datenerfassungsbogen.
Dieser Bogen ist absolut formal. Ich glaube, das ist eine Verantwortung der Menschen, die um einen solchen jungen Menschen herum leben. So eine Frage zu stellen, darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hast du dir klar gemacht, was das bedeutet, wenn du dort das Kreuzchen setzt und was das für Konsequenzen hat?
Jetzt sind also auch Eltern gefragt oder Großeltern, genau diese Fragen zu stellen.
Hast du das mal für dich wirklich bis ganz zum Ende durchgedacht. Was heißt es, Wehrdienst zu leisten? Unter Umständen dann darauf, Soldat oder Soldatin zu werden. Oder wenn der Dienst zu Ende ist, dann Reservist oder Reservistin zu sein.
Wer sich gerne begleiten lassen möchte, ist bei der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden an der richtigen Adresse. Sie beraten ergebnisoffen.
Das heißt, wir sagen nicht, du musst dich so entscheiden oder du musst dich so entscheiden, sondern die Personen, die wir beraten, begleiten wir auf diesem Weg zu ihrer eigenen Entscheidung.
Bist du bereit, einen Wehrdienst zu leisten? Wer diese Frage guten Gewissens beantworten und seinen oder ihren eigenen Weg finden möchte, findet eine schöne Broschüre und Infos auf eak-online.de.
Danke an meine Kollegin Sarah Oltmanns. Sie hat mit Julika Koch über das Thema Wehrdienst gesprochen. Sie hören ihr Kirchenmagazin. Kurz vor dem Ewigkeitssonntag in einer Woche haben Friedhofsgärtnerinnen und Friedhofsgärtner richtig viel zu tun. Eine Friedhofsgärtnermeisterin am Vorwerker Friedhof in Lübeck, dem größten der Stadt, nimmt sich trotzdem viel Zeit für ihr großes Anliegen. Den Friedhof zu einem Ort zu machen, den Menschen nicht nur mit Tod und Trauer verbinden, sondern gerne besuchen. Und da fängt sie schon bei den Grundschulkindern an. Astrid Wulff war bei einer Friedhofsführung dabei.
Die wenigsten der rund 20 Grundschülerinnen und Grundschüler hier waren schon mal in einem Kolumbarium, einem Urnenfriedhof. Friedhofsgärtnermeisterin Sabine Watzinger zeigt den Kindern die einzelnen Fächer, in denen die Urnen aufbewahrt sind.
Ganz viele haben Bilder von ihren Liebsten mit reingestellt. Oder guck mal, hier ein kleines Vögelchen, nee, zwei kleine Vögelchen sogar. Da hinten habe ich gerade schon gesehen, kleine Autos und Zeichnungen. Also alles Sachen, die die Angehörigen, als die Urne reingestellt wurden, ihren Liebsten mitgegeben haben.
Draußen vor dem Kolumbarium auf dem Vorwerker Friedhof können die Kinder dann ausprobieren, wie man ein Grab bepflanzt.
Dann machst du einmal mit der einen Hand ein großes Loch für den Wurzelbein. Jetzt packst du das da rein. Genau, und jetzt machst du ein bisschen so und schiebst die Erde von den Seiten mit da dran.
Die 45-jährige Friedhofsgärtnermeisterin Sabine Watzinger liebt es, Kindern ihren Friedhof zu zeigen.
Ein Junge hat mal einen Stein extra mitgebracht für seinen Opa, den hatte er vorher bemalt und hat den dann mitgebracht zur Führung. Und dann sind wir nach der Führung, weil wir halt nicht dran vorbeikommen, sind nochmal extra hingelaufen. Und er war so fröhlich und sagte so, oh, hallo Opa, ich habe dir den Stein mitgebracht, hat ihn abgelegt und gesagt, ich mache gerade eine Führung, aber ich komme bald mal wieder.
So unbefangen und neugierig viele Kinder sind. Erwachsene sehen ihr Engagement teilweise skeptisch, erzählt Sabine Watzinger. Unter Online-Berichten über die Friedhofsführungen gäbe es den einen oder anderen kritischen Kommentar.
Dass Kinder auf einem Friedhof nichts zu suchen hätten und dass es doch ein Ort der Ruhe ist. Und naja, Sie hören es selber, so ruhig ist es hier zum einen nicht. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn hier auch mal ein Kinderlachen zu hören ist.
Dabei möchte sie auch den Großen zeigen, dass der Friedhof nicht nur ein Ort der Ruhe und der Trauer ist, sondern dass sich Menschen hier auch begegnen, erholen und auch Kultur erleben können. Dafür setzt sie sich unter anderem gemeinsam mit der Lübecker Steinmetzmeisterin Nicole Stegemann im Verein Endlich Unendlich ein, hat unter anderem Lesungen auf einer Wiese auf dem Friedhofsgelände veranstaltet.
Yoga könnte ich mir gut vorstellen, Natur- und Umweltschutzprojekte würde ich auch gerne noch weitere machen, Lesungen weiter, Konzerte.
Das Leben auf den Friedhof zu holen und zu vermitteln, dass Tod und Trauer zum Leben dazugehören. Das treibt Friedhofsgärtnermeisterin Sabine Watzinger an.
Mal ein anderer Blick auf den Friedhof. Das war Astrid Wulff im gesegneten Sonntag auf NDR 1 Welle Nord. Jetzt mit unserer Kolumne. Heute von meiner Kollegin Ann-Kathrin Brenke. Und die hat sich Gedanken zum Thema Wohnen gemacht.
An nassen, kalten Tagen bin ich sehr dankbar für meine Wohnung. Noch mehr als sonst. Ein Leben auf der Straße mag ich mir nicht ausmalen. Ich stelle mir das unglaublich schutzlos vor. Kein Rückzugsraum, kein sicherer Ort. Dabei ist Wohnen ein Menschenrecht. Und das ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Dazu gehört auch eine Wohnung, die groß genug ist und intakt, ohne Schimmel an den Wänden. Wohnraum ist knapp, in den Großstädten sowieso. Aber der Trend setzt sich auch in kleineren Städten fort. Bei vielen, die eine Wohnung haben, ziehen gerade große Sorgen mit ein. Das zeigt der aktuelle Mietenreport des Deutschen Mieterbundes. Fast jeder dritte Mieter hat Angst, die Miete künftig nicht mehr zahlen zu können und die Wohnung zu verlieren. Das ist richtig viel, finde ich. Und viele leben jetzt schon in Wohnungen, die sie sich eigentlich nicht leisten können. In unsicheren oder beengten Wohnverhältnissen leben oftmals Menschen, die es eh schwerer haben. Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, Geringverdiener. Das treibt die soziale Spaltung voran. Wohnen ist in Deutschland zur echten Verteilungs- und Gerechtigkeitsfrage geworden, heißt es im Mietenreport. Es fehlt an gutem, bezahlbarem Wohnraum für alle. Sicher zu wohnen, das gehört in der Bibel zur Vision von einer friedlichen Welt dazu. Da heißt es, ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie aufschrecken. Das ist ein Sinnbild für ein friedliches Zusammenleben und zwar ohne Sorge, den Wohnraum zu verlieren. Doch das Eigenheim ist im Moment für nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung eine Friedensvision, denn die meisten Menschen in Deutschland wohnen zur Miete, Tendenz steigend. An den politischen Stellschrauben, dem Wohnproblem zu begegnen, kann ich nicht viel drehen, aber an meiner Wohnvision. Auch wenn ich eine bezahlbare Wohnung ergattert habe, Menschen, die in Containern oder auf der Straße leben müssen, bleiben Teil meiner Lebenswelt. Damit will ich mich nicht abfinden. Friedliches Miteinander braucht Wohnraum, auch in unseren Köpfen.
Das waren Gedanken von meiner Kollegin Ann-Kathrin Brennke. Und damit geht Ihr Kirchenpodcast zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Claudia Aue bin ich von der Evangelischen Kirche im NDR.